Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Willkommen bei uns im Hörsaal. Ich bin Sibylle Salewski. Ich finde das ganz schön erschreckend, was wir zurzeit erleben oder besser, was uns in Zukunft bevorsteht. Zum Beispiel bei der Klimakrise. Unser Klima wandelt sich, es wird heißer und das hat ziemlich drastische Folgen für unser Leben. Aber wir werden davon nicht alle gleich stark betroffen sein. Am heftigsten wird es nämlich die treffen, die heute jung sind.
Wenn die Welt auf ihrem jetzigen Pfad bleibt, dann wird ein Kind, das im Jahr 2022 geboren wurde, im Laufe seines Lebens durchschnittlich doppelt so viele Waldbrände, dreimal so viele Dürren, dreimal so viele Flussüberschwemmungen und Ernteausfälle sowie siebenmal so viele Hitzewellen erleben wie eine Person, die heute 60 Jahre alt ist. Man muss empirisch festhalten, zumindest ein Großteil der älteren Generation lebt auf Kosten der Zukunftschancen der jungen Generation. Diese Klimaproteste der Fridays for Future oder der letzten Generation, die sind in gewisser Weise gerechtfertigt.
Das sagt Jörg Tremmel, unser heutiger Redner im Hörsaal. Jörg Tremmel ist Politikwissenschaftler und er forscht viel zum Thema Generationengerechtigkeit. Also dazu, wie wir heute leben müssen, sodass das auch fair ist für die Generation und die Generationen nach uns. Genau darum geht es auch in seinem Vortrag. Wir haben füreinander Verantwortung, sagt Tremmel. Also zum Beispiel die Generation, die heute 60 Jahre alt ist oder älter, die trägt Verantwortung dafür, dass ihre Enkel, die vielleicht jetzt gerade geboren werden oder die noch jung sind, auch gut leben können. Sprich, eine Generation darf nicht auf Kosten der anderen leben. Aber genau das passiert gerade, das sagt unser Redner. Und zwar in vielen Bereichen. Wenn es ums Klima geht, bei den Staatsschulden, bei der Rente oder auch wenn es darum geht, wie Vermögen bei uns in Deutschland verteilt ist. Bei all diesen Sachen, sagt Tremmel, muss man empirisch festhalten, dass ein Großteil der älteren Generation auf Kosten der Zukunftschancen der jüngeren Generation lebt. Dass das nicht gut ist und nicht geht, das ist leicht gesagt, aber wie kann man das ändern? Genau darum geht es jetzt. Jörg Tremmel hat seinen Vortrag am 23. Februar 2023 gehalten, online. Veranstalter waren das Neue Evangelische Forum Kirchenkreis Moers und die Evangelische Akademie im Rheinland.
Ich freue mich, dass Sie Interesse an meinem Vortrag haben, der den Titel hat, weil ihr uns die Zukunft klaut. Was ist generationengerechte Politik? Ich werde also gleich etwa 45 Minuten reden, aber bevor ich das tue, habe ich zwei Fragen an Sie. Die erste Frage lautet, was glauben Sie denn? Werden es unsere Enkelkinder einmal besser haben als wir? Ich bitte Sie hier mal abzustimmen. Die Umfrage läuft. Es haben jetzt 90% teilgenommen. Und von denen, die abgestimmt haben, sagen 82%, nein, unsere Enkel werden es nicht besser haben als wir. Und nur 18% sagen, doch, unsere Enkel werden es einmal besser haben. Vielleicht wollen Sie die Antwort, die Sie eben gegeben haben, ein bisschen im Hinterkopf behalten und wir können dann am Ende der Diskussion darauf zu sprechen kommen, ob Sie Ihre Meinung beibehalten wollen. Ich habe aber noch eine zweite Frage. Glauben Sie denn, dass wir es heute besser haben, als unsere Großeltern es hatten? Ja, das sieht bisher also sehr einheitlich aus. Alle haben mit Ja abgestimmt. Das ist ja hier wie die Wahlen im Sozialismus. Also da gibt es keine große Differenz. Niemand sagte Nein. Also das ist wirklich ein einstimmiges Ergebnis. Sie alle glauben, dass wir es besser als unsere Großeltern hatten. Aber die überwiegende Mehrheit von Ihnen glaubt auch, dass es für die nächste Generation nicht weiter aufwärts geht. Also sozusagen, die fetten Jahre sind vorbei. Naja, wir wollen mal hören, ob es dafür empirische Belege gibt. Zunächst mal ist der erste Teil des Vortragstitels, also weil ihr uns die Zukunft klaut, offensichtlich ein Slogan von Fridays for Future, der eben komplett lautet, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Dieser Sprechgesang war eben seit dem Beginn des Klimastreiks vielfach zu hören und ich spiele ihn jetzt noch mal kurz hier ein. Also, das gab es in vielen Städten immer wieder auf Demonstrationen zu hören. Und wer ist nun der Adressat dieser Forderung? Wer wird hier des Generationenbetrugs oder des Diebstahls an der Zukunft beschuldigt? Sind es die PolitikerInnen? Ist es die ältere Generation als Einzelne, als Individuen? Ich gehe in meinem Vortrag auf verschiedene Bereiche der Generationengerechtigkeit ein, und zwar vor allem auf die Klima- und Umweltpolitik, auf die Renten- und Pensionspolitik und damit verknüpft auch auf die Finanz- bzw. Schuldenpolitik. Und ich werde am Ende ein Fazit ziehen, ob der Vorwurf des Generationenbetrugs aus meiner Sicht berechtigt ist und auch wer sich angesprochen fühlen sollte. Damit möchte ich auch der Intransparenz entgegenwirken, die in Aussagen steckt wie, ja, Generationengerechtigkeit bedeutet, dass wir nicht auf Kosten unserer Nachkommen leben sollten, oder generationengerechte Politik erfordert, dass wir die Erde höchstens um 1,5 Grad erwärmen, oder Generationengerechtigkeit bedeutet, keine ungedeckten finanziellen Schecks an die Nachwelt zu hinterlassen. Das sind ja alles keine falschen Aussagen, aber es bleibt immer unklar, wer das Wir jeweils ist, wer eigentlich der Adressat ist. Zumindest teilweise, das kann ich sicher schon sagen, sehe ich die Verantwortung in der Politik, und deswegen gehe ich abschließend auch darauf ein, wie unser politisches System zukunftsfähiger gemacht werden kann, als es heute ist. Wir starten also mit dem Thema Erderwärmung oder Klimakrise. Da vielleicht ganz kurz nochmal die physikalische Basis des Problems. Nachdem die Menschheit jahrtausende lang nur das Holz aus den Wäldern zur Verfügung hatte, um gegarte Nahrung und Wärme für ihre Behausungen zu erzeugen, begann mit der industriellen Revolution die Nutzung von Kohle, Öl und Gas, also der sogenannten unterirdischen Wälder. Und diese menschlichen Aktivitäten ließen die Konzentration des Spurengases CO2, Kohlendioxid, in der Atmosphäre von 280 auf 421 ppm ansteigen. Was heißt das jetzt? Die Maßeinheit für diese Konzentration, also ppm oder Parts per Million, lässt sich vielleicht so veranschaulichen. Man kann sich die Erdatmosphäre wie einen Raum vorstellen, der mit einer Million Kugeln gefüllt ist. Und die allermeisten davon hell- und dunkelgraue Sauerstoff- und Stickstoffmoleküle. Und in diesem Raum wabern nun einige rote CO2-Moleküle herum. Und diese winzige Zahl war eben zu vorindustriellen Zeiten bei 280 und jetzt ist sie bei über 420. Also dieses ja eigentlich nur gering vorhandene Spurengas, das haben wir durch unsere Aktivitäten vermehrt. Und zwar so stark, dass sehr viele KlimawissenschaftlerInnen sehr besorgt sind, weil sie eigentlich sagen, die langfristig vertretene Grenze des Anstiegs liegt bei 350 ppm. Warum? Naja, in der Erdgeschichte waren CO2-Konzentration und Temperaturveränderungen auf der Erdoberfläche immer eng korreliert. Es gab in den letzten 400.000 Jahren fünfmal eine Phase, in der die CO2-Konzentration so stark anstieg, dass die Erde dann in eine längerfristige Heißzeit überging. Und wir sind jetzt eben schon wieder drüber über diesen 350 und damit drohen uns Verhältnisse, die wir also noch nie in der menschlichen Zivilisation gehabt haben. Heißzeiten sind dadurch gekennzeichnet, dass die Glaziosphäre, also die Eisphäre, weitgehend verschwunden ist. Es gibt dann kein Eis mehr am Nordpol und keine großen Gletscher mehr außerhalb der Antarktis. Und dadurch lag in der Vergangenheit in solchen stabilen Heißzeiten der Meeresspiegel 15 bis 25 Meter höher als heute. Und das ist sicherlich langfristig jetzt erstmal in Jahrhunderten zu befürchten, aber von großer Aktualität ist aktuell schon die nachlassende Stabilität des grönländischen und des westantarktischen Eises. Und deswegen droht laut Weltklimabericht schon im nächsten Jahrhundert ein Anstieg von 12 Metern beim Meeresspiegel. Und das würde eben bedeuten, dass Hunderte von Millionen Menschen ihre Heimat verlieren werden, dass eine riesige Zahl von Städten und Häfen aufgegeben werden müssten. Also Hamburg, Rotterdam, Marseille, New York, Jakarta, das würde alles versinken. Also stellen Sie sich das mal vor, was zwei Weltkriege nicht anrichten konnten, die dauerhafte Zerstörung von Hamburg, das würden wir selbst herbeiführen. Also kaum vorstellbar, aber leider genau das, was alle wissenschaftlichen Modelle vorhersagen, wenn wir auf dem jetzigen Pfad bleiben. Und trotz aller Klimapolitik und aller Vermeidungsanstrengungen, die manchen schon sehr anstrengend vorkommen, beschleunigt sich derzeit die Zuwachsrate der CO2-Konzentration in der irdischen Atmosphäre. Also sie betrug 1970 pro Jahr rund 0,7 ppm, 1980 dann 1,6 ppm, in den 1990er Jahren 2,2 ppm pro Jahr jeweils und aktuell circa 2,6 ppm pro Jahr. Also wir haben noch nicht mal den Wendepunkt des Anstiegs erreicht. Das ist eben ja eigentlich höchst besorgniserregend. Es ist bei der Klimakrise so, je mehr man sich informiert, desto besorgter wird man eigentlich. Die Menschheit müsste also eigentlich jede Emission sofort stoppen und gleichzeitig negative Emissionen herbeiführen, um diese Konzentration wieder runterzubringen. Das richtige Bild ist nicht das einer Badewanne, die immer mehr vollläuft und noch nicht bis zum Rand gefüllt ist. Das richtige Bild ist das einer Badewanne, die derzeit überläuft und bei der gleichzeitig eben immer noch neues Wasser einfließt und gleichzeitig der Stöpsel nicht gelockert ist, um ein Abfließen von Wasser zu ermöglichen. Die positiveren Emissionsszenarien vom IPCC, vom Weltklimarat, beruhen also alle auf einer Kombination aus einer frühen und strengen Reduzierung der Treibhausgasemissionen in Verbindung mit biologischen und technischen Maßnahmen zur aktiven Entfernung von Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre. Und das soll auch schon in der Mitte oder bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts im Gigatonnenbereich liegen. Und derzeit sind wir also davon noch ganz weit entfernt. Es wurde bis vor kurzem überhaupt nicht über negative Emissionen gesprochen, sondern immer nur über Vermeidung. Ja, wir haben jetzt einfach die Notwendigkeit, beides in sehr, sehr schneller Zeit zu erreichen, die Vermeidung und aber eben auch diese negativen Emissionen. Durch diese Verstärkung des natürlichen Treibhauseffektes kommt es zu einem Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur, wobei sich die Landgebiete etwa doppelt so schnell erwärmen wie der globale Mittelwert, der eben zu 70% aus Meerestemperaturen gebildet wird. Und wenn die Welt auf ihrem jetzigen Pfad bleibt, dann wird ein Kind, das im Jahr 2022 geboren wurde, im Laufe seines Lebens durchschnittlich doppelt so viele Waldbrände, dreimal so viele Dürren, dreimal so viele Flussüberschwemmungen und Ernteausfälle sowie siebenmal so viele Hitzewellen erleben wie eine Person, die heute 60 Jahre alt ist. Der Anteil der weltweiten Landflächen, die diesen jährlichen Hitzewellen ausgesetzt sein wird, steigt dann von heute 10% auf 45%, wobei eigentlich alle Teile der Welt mehr oder weniger stark betroffen sind. Außer Kanada und Russland, also diese nördlichen Gebiete, die werden auftauen, aber natürlich nicht von Hitzewellen betroffen sein. Aber der Rest der Welt wird eben vor allem in den Städten dann auch deutlich mehr hitzebedingte Todesfälle zu beklagen haben. Und das ist dann ja ganz klar ein Generationenthema. Also wenn eine Kohorte siebenmal über ihre gesamte Lebensdauer so stark betroffen ist von diesen schlimmen Entwicklungen, dann ist das ja offensichtlich eine Ungleichbehandlung zwischen Generationen. Über den Zusammenhang von extremer Hitze, Luftfeuchtigkeit und Erschöpfung schreibt der Klimaforscher Stefan Rahmsdorf, das Kühlsystem des menschlichen Körpers funktioniert durch Schwitzen, also durch Verdunstung von Wasser an der Hautoberfläche. Je feuchter die Luft bereits ist, desto geringer ist ihre Fähigkeit, weiteren Wasserdampf aufzunehmen und desto schlechter läuft die Verdunstungskühlung. Bei einer Luftfeuchte von 70%, typisch für Deutschland im Sommer, wird die selbst für gesunde Menschen nach wenigen Stunden tödliche sogenannte Kühlgrenztemperatur, also das, was im Inneren des Körpers an Temperatur herrschen muss, um eben vor dem Hitzschlag geschützt zu sein, bei 35 Grad. Und das wird eben bei einer Lufttemperatur von 40 Grad erreicht. Und diese Lufttemperatur wird dann sehr häufig überschritten werden. Bisher ist das eigentlich für längere Zeiträume nur in ganz wenigen Gebieten der Erde der Fall. Aber das wird sich eben massiv ausweiten bei einer Erwärmung von Landgebieten um 6 Grad oder mehr, was den Aufenthalt für Menschen, gerade mit gesundheitlichen Vorerkrankungen, im Freien also auch zunehmend gefährlich machen wird. Es gibt jetzt viele Phänomene der kommenden Heißzeit, die uns droht, von Starkregen über Missernten und eben die überschwemmten Städte und Häfen, aber vielleicht macht ein Einzelindikator die Klimaschäden am besten greifbar, die sogenannte Mortality Cost of Carbon. Mit diesem Maß wird berechnet, welche Menge von CO2 zu einem zusätzlichen Todesfall führt. Und demnach wird die Menge von 4.400 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr zu einem hitzebedingten Toten zwischen 2020 und 2100 führen, irgendwo auf der Welt. Also aktuell stößt jeder in Deutschland Lebende im Durchschnitt rund 10 Tonnen CO2 aus. Und daraus ergibt sich, dass rund 500 Menschen hierzulande jedes Jahr gemeinschaftlich einfach durch ihren Lebensstil für einen Klimatoten oder genauer gesagt Hitzetoten verantwortlich sind. Also Jahr für Jahr. Also CO2-Emissionen töten in dem Sinne wirklich. Jetzt könnte die Zahl sogar weitaus größer sein, wenn wir eben auch Überschwemmungstote etc. einberechnen. Dann wären vielleicht sogar schon 25 Menschen hierzulande für einen Klimatoten pro Jahr durch unseren Lebensstil verantwortlich. Okay, ich hoffe, das reicht jetzt, um zu begründen, dass es eine individuelle, persönliche Verantwortung gibt, zur Lösung der Klimakrise beizutragen oder diese zumindest nicht weiter zu verschärfen. Und damit meine ich jetzt eben nicht nur alle paar Jahre für eine bestimmte umweltfreundliche Partei zu stimmen, sondern ganz konkret seinen Lebensstil zu überdenken und nach Möglichkeit klimafreundlich zu machen. Das Umweltbundesamt schreibt, Klimaschutz ist wichtig und das Ziel lässt sich für Deutschland sehr genau benennen. Von knapp 11 Tonnen CO2-Äquivalenten auf unter eine Tonne pro Person und Jahr. Das ist im Einklang mit der internationalen Staatengemeinschaft. Aber ist es überhaupt möglich, den CO2-Fußabdruck auf null zu senken? Da habe ich einige Folien eben zum Thema Bereich Wohnen, Bereich Stromerzeugung, Bereich Mobilität. Und ich habe das auch mit dem Verantwortlichen für diesen CO2-Rechner des Umweltbundesamtes durchgesprochen. Und wenn man jetzt also diesen Durchschnittswert der Deutschen von 2,16 im Bereich Wohnen wirklich versucht massiv zu reduzieren durch Dämmung, durch Umstieg auf ein Passivhaus, dann kommt man vielleicht runter bis auf 0,41 Tonnen pro Person und Jahr für den Einpersonenhaushalt. Wenn man das jetzt also für Mehrpersonenhaushalte hochrechnet, dann eben pro Person gerechnet. Stromerzeugung im Durchschnitt bei 0,45 Tonnen pro Jahr mit einer PV-Anlage, Photovoltaikanlage auf dem Dach und einer elektrischen Wärmepumpe ist das auch im Idealfall auf null reduzierbar. Wir haben den Bereich Mobilität. Dort hängt es sehr stark davon ab, wie viele Flugreisen man macht. Eine Flugreise zum Beispiel jetzt nach Griechenland oder Südspanien, die haut natürlich gleich mit über 3 Tonnen rein. Also das ist wirklich der Faktor, mit der man, sag ich mal, seine CO2-Bilanz flapsig ausgedruckt völlig versauen kann. Und deswegen ist da auch die Reduktionsmöglichkeit relativ groß. Ernährung, da wiederum kann man eigentlich nicht beliebig einsparen. Wir müssen ja nun mal essen. Man kann aber durch einen Umstieg auf eine vegetarische oder vegane Ernährung von dem Durchschnittswert 1,69, das ist ein Mittelwert, bei einer mittelmäßig fleischlastigen Kost runterkommen auf etwa die Hälfte. Und dann gibt es eben den sonstigen Konsum, der jetzt alles andere umfasst, was man theoretisch vermeiden könnte, also eben Kleidung, Disco-Besuche, alles Mögliche. Es gibt aber auch noch diese Restmenge ganz unten, die sogenannten öffentlichen Emissionen. Das ist also der unvermeidliche persönliche CO2-Fußabdruck, der allein dadurch entsteht, dass man die öffentliche Infrastruktur Deutschlands, also zum Beispiel Straßen, Krankenhäuser etc. nutzt. Dieser Wert sinkt allerdings auch dann, wenn der Staat selber seine Infrastruktur klimafreundlicher macht. Also was ist die Quintessenz dieser Berechnung? Man kann nicht auf null kommen. Man kann, selbst wenn man extrem klimabewusst lebt, allein dadurch, dass man essen muss, dass man sich in gewisser Weise natürlich seine Grundbedürfnisse erfüllen muss, vielleicht auf ein Drittel des Durchschnittswert reduzieren, aber eben nicht auf brutto null. Jetzt gibt es eine kleine Einstellung auf dieser Webseite vom Umweltbundesamt, die heißt mit Vermeidung. Und wenn man da mal genauer hinschaut oder was eingibt, dann gibt es doch die Möglichkeit, auf netto null zu kommen, also tatsächlich seinen CO2-Klimafußabdruck komplett zu vermeiden. Und hoffentlich steht da in der nächsten Fassung Entnahme. Im Moment steht da noch Vermeidung. Aber damit erfasst der Rechner dann Methoden, die ja über Zertifikate, die man kauft, dazu führen, dass man also tatsächlich auch noch diese Restemissionen tatsächlich komplett vermeiden kann. Also ich bin etwa letzten Sommer mal nach Tirana geflogen für einen Wander- und Zelturlaub in Albanien. Und da hatte ich auch dann 310 Kilogramm CO2-Emissionen durch diesen Flug. Und dann habe ich bei Climeworks ein Zertifikat gekauft, das mir also bescheinigt hat, dass diese Firma, die in Island CO2 aus der Luft filtert, genau diesen Betrag aus der Luft herausgeholt hat und dann auch wieder ins Erdreich verpresst, wo dieses Gas also mineralisiert ist und damit wirklich wieder ja, sicher unter der Erdkruste liegt, da wo es ja auch früher mal Millionen Jahre als Kohlenstoff gelegen hat. Und das ist sicherlich eine Methode, die im Moment noch recht teuer ist, die aber das Potenzial hat, in der Zukunft wirklich eine breitere Anwendung zu finden. Also das, was der Weltklimarat eben mit negativen Emissionen meint. Das heißt, früher gab es also nur das ethische Prinzip vermeide und heute gibt es dazu noch das ethische Prinzip, ja, räum hinter dir auf. Also der Klimaethiker Henry Hsu formuliert es so: Strikingly, do not harm and clean up your mess are two sides of the same coin. Those who fail to fulfill the first responsibility ordinarily incur the second responsibility. Und diese Thematisierung der moralischen Verpflichtung, bei Emissionsverhalten Zertifikatskäufe in ausreichendem Maß tätigen zu können oder auch zu müssen, wenn man moralisch integer bleiben will, erzeugt eben eigentlich auch, ich merke das im Umfeld, schon jetzt einen Effekt, dass man vielleicht von Anfang an denkt, na, wie mache ich das denn dann doch weniger Emissionen gleich am Anfang, um dann nicht am Ende noch aufgefordert zu werden, diese Restemissionen finanziell zu entnehmen, also mit Carbon Removal wieder rückgängig zu machen. Das ja, ist vielleicht für die Zukunft dann tatsächlich das moralische Ziel, wobei man natürlich sagen muss, es ist ein sehr anspruchsvolles Ziel. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, ein Hochemittent oder eigentlich ein Durchschnittsemittent ist mit 11 Tonnen im Jahr, dann bedeutet das, über solche Direct Air Capture Zertifikate, etwa von der Firma Climeworks, muss man also 11.000 Euro aufbringen, um wieder auf Netto Null zu kommen. Wenn man jetzt von Anfang an schon wenig Emissionen erzeugt hat, dann kommt man pro Jahr da eben mit im Idealfall 3.000 oder als mittlerer Emittent mit 6.000 Euro auf Netto Null. Und es ist nun mal auch so, dass dieser Carbon Footprint auch altersabhängig ist. Also er steigt bis zum Alter von 65 Jahren beständig an. Das ist ja logisch, wenn die finanziellen Möglichkeiten zunehmen, werden sie in größere Wohnungen, Häuser, in weitere Urlaubsreisen oder einen Zweitwagen etc. auch umgesetzt. Also Alter ist eben stark auch mit Wohlstand korreliert und hier kommt ein kürzlich erschienener Nature-Artikel zu dem Schluss, dass der CO2-Fußabdruck der einkommensschwächeren Hälfte der Weltbevölkerung nur rund 12% aller Emissionen beträgt und die einkommensstärksten 10% der Welt, das sind eben in der Regel auch ältere Menschen, sind insgesamt für 48% des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich. Und gerade von den Superreichen sind nochmal ganz wenige Prozent für einen ganz großen Anteil der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Das sind dann sicherlich nicht die Durchschnittsälteren, aber es gibt nur ganz wenige von diesen Superreichen, die jetzt irgendwie unter 30 Jahren alt sind. Also generell ist nun mal der zunehmende Wohlstand mit Alter korreliert. Es kommt aber natürlich sehr stark auf das individuelle Verhalten der Mitglieder der älteren Generation an. Also klimagerechtes Individualverhalten bedeutet also, man versucht, die eigenen Emissionen so nah wie möglich an Null zu bringen und kann sich das auch regelmäßig mit dem CO2-Rechner, zum Beispiel vom Umweltbundesamt, anzeigen lassen, ob das gelingt. Und die Restemissionen kann man mit einem inzwischen anwendungsreifen Verfahren aus der Luft filtern lassen, sodass man dann netto Null erreicht und dann tatsächlich keinen Beitrag mehr zur Klimakrise, zur drohenden Klimakatastrophe landet. Jetzt können Sie natürlich fragen, ja, was ist denn eigentlich mit der staatlichen Verantwortung? Gut, als Ethiker muss ich nach Kant erstmal die Frage stellen, was soll ich tun und nicht, was sollen andere tun. Aber ich bin schon der Meinung, dass der Staat eben klimafreundliches Verhalten leichter oder in dem Fall vielleicht auch dann kostengünstiger machen sollte, indem wir zum Beispiel ja einen Umstieg von Kohle, Erdöl und Gas auf erneuerbare Energien stärker gefördert bekommen als heute, wobei ich auch sagen muss, also ich wohne zum Beispiel in einer Siedlung, wo ich wirklich eher unterdurchschnittlich verdiene, verglichen mit meinen Nachbarn. Trotzdem bin ich der Einzige, der da eine PV-Anlage auf dem Dach hat. Und wenn man so mal herumfragt, dann sagen viele Ältere, ja, über staatliche Förderungen, da haben wir jetzt gar nicht nachgedacht, dass das Umrüsten, das machen wir jetzt auch nicht, weil da kennen wir uns nicht aus. Da sollen sich mal unsere Kinder in 15 Jahren drum kümmern. Oder es ist uns zu kompliziert, wir haben keine Ahnung von Fragen des Hausbaus oder wir haben keine Zeit. Also ich glaube, dass tatsächlich irgendwo am Ende der Einzelne zählt und dass solche staatlichen Fördertöpfe nur eine begrenzte Wirkung haben können. Aber ja, trotzdem bin ich natürlich für Tempo 100. Ich bin für eine Steuer auf Rindfleisch oder auf Fleisch generell, um das zu verteuern und auf viele andere Maßnahmen, die diskutiert werden. Verbilligung von Bahnfahrten, das sehen wir ja auch. Oder vielleicht sogar Verbot von Kurzstreckenflügen, wenn es da also Alternativen mit der Bahn gibt. Gut, trotzdem glaube ich, man muss empirisch festhalten, zumindest ein Großteil der älteren Generation lebt auf Kosten der Zukunftschancen der jungen Generation. Und diese Klimaproteste der Fridays for Future oder der letzten Generation, die sind in gewisser Weise gerechtfertigt. Und damit komme ich vielleicht auch in der Fußnote noch kurz zu bestimmten Formen des zivilen Ungehorsams, die im Moment sehr stark in der Kritik stehen. Also, wir müssen ja mal zurückdenken. Da gab es zunächst mal die friedlichen Proteste von Fridays for Future und das war aus meiner Sicht auch unglaublich wichtig, um das Klimathema erstmals als Generationenfrage zu stellen und vor allem auch im letzten Bundestagswahlkampf sehr viel präsenter zu machen, als es noch in früheren Wahlkämpfen war. Da sind die Jugendlichen monatelang auf die Straße gegangen. Am Anfang haben die Medien viel darüber berichtet, dann aber immer weniger. Und das hat viele junge Menschen frustriert. Dann kam die letzte Generation mit ihren radikaleren Aktionen. Und ich war anfangs also durchaus sehr beeindruckt von diesem Hungerstreik im Herbst 2021, weil mit einem Hungerstreik, da gefährdet man ja erstmal niemand anders oder bringt dessen Leben durcheinander, trotzdem aber das eigene Leben durchaus in Gefahr. Also es ist schon eine bemerkenswerte Aktion gewesen, die natürlich auch große historische Vorbilder mit Gandhi und anderen hatte. Heute dominieren Aktionen, sich auf der Straße festzukleben oder Kunstwerke zu bewerfen. Also, ich tue mich zwar schwer damit, diese Aktionen zu verurteilen, aber es ist natürlich schon so, dass man Unschuldige beträchtlich schädigen kann, wenn man eine Straße blockiert. Ich würde mir also zumindest ergänzend wieder mehr andere Aktionen wünschen. Also hat ja nicht nur jetzt der Verkehrssektor seine Klimaziele verfehlt um 3 Millionen Tonnen, sondern auch der Gebäudesektor. Man könnte sich ja vielleicht auch mal auf geeigneten Dachflächen festkleben oder in Bürgerversammlungen eindringen, um einfach da mehr Reformwillen von manchen Hauseigentümern oder Vermietern zu fordern, die mit dem Not-in-my-backyard-Argument vieles verhindern. Also oft müssen einfach bei großen Hausgemeinschaften alle zustimmen, bevor dann eine Solaranlage installiert werden kann. Und das scheitert dann immer wieder am Widerspruch von einigen. Das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Also, wie gesagt, ich finde diese Protestform zwar uncool, aber Kritik daran noch uncooler, um es mal so auszudrücken. Ja, wir haben natürlich in der Politik auch immer das Problem, dass Politik für Gegenwartsinteressen gemacht wird und sehr gerne aufgrund von eng getakteten Wahlen unangenehm ist, wenn irgendwie möglich, auf den Zeitpunkt nach der nächsten Wahl verschoben wird. Also keine Partei ist bereit, sich gerne abwählen zu lassen. Insofern sehen wir da also auch in dem demokratischen System gewisse, ja, systembedingte Probleme, auf die ich später am Ende zu sprechen kommen werde, ohne aber die Demokratie generell kritisieren zu wollen. Ich komme jetzt vielleicht mal zur Renten- und Pensionspolitik, die sicherlich nicht von der existenziellen Dimension vergleichbar ist mit der Klimakrise, aber eben auch gewisse Ähnlichkeiten darin gehend aufweist, dass auch dort die Politik sehr gerne Unangenehmes auf möglichst weit in der Zukunft verschieben möchte, weil solche Lasten natürlich zur Abwahl führen können. Und auch hier wissen wir eigentlich, dass frühzeitiges, präventives Handeln uns helfen würde und dann eben insgesamt die Kosten geringer sind, als wenn man jetzt erstmal abwartet, bis die Krise sich voll in einigen Jahren manifestiert hat. Generationengerecht ist im Zusammenhang mit Reformen des Sozialversicherungssystems in aller Munde. Da habe ich jetzt relativ wenig Folien, aber trotzdem einen längeren Blog, den ich dazu sagen werde. Mit Generationengerechtigkeit, das ist ja ein positiv besetzter Begriff, wird versucht, also ganz unterschiedliche Ziele argumentativ zu rechtfertigen. Von der Sicherung des Lebensstandards der älteren Generation bis zum Ausbau der Kapitaldeckung. Und welche Maßnahmen eigentlich sinnvollerweise als Generationengerechtigkeit oder generationengerechte Rentenpolitik bezeichnet werden können und welche nicht. Dazu möchte ich kurz einige definitorische Anmerkungen machen. Wir haben bei der Übertragung des philosophischen Konzepts der Generationengerechtigkeit in den Kontext der Alterssicherung eben auch die Frage, wer mit Generation eigentlich gemeint ist. Und hier werden jetzt diese chronologischen Generationen gleichgesetzt mit Kohorten. Und zwar nicht nur im Sinne von Geburtskohorten, sondern auch im Sinne von Jahrgangskollektiven, die durch alle Lebensstadien gemeinsam schreiten. Und da macht man im Wesentlichen drei Unterscheidungen, eben die noch nicht Erwerbstätigen, die Erwerbstätigen und die Generationen im Ruhestand. Und es sind nun Vergleiche zwischen unterschiedlich alten Kohorten zu einem bestimmten Zeitpunkt oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten möglich. Also beim ersten Vergleich stellt man etwa den Prozentsatz der 0- bis 17-Jährigen und der 65- bis 80-Jährigen gegenüber. Beim zweiten Vergleich ist es etwa die 0- bis 17-Jährigen heute und die 0- bis 17-Jährigen im Jahr 2050. Und je nachdem, ob man eben diesen direkten oder indirekten Generationenvergleich hat, kommt man manchmal auch zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Jetzt ist es ja so, wer heute jung ist, wird später alt sein. Und wer heute alt ist, war früher jung. Und wenn man nun Ressourcenanteile über das ganze Leben hinweg berücksichtigen will, dann kann ein Vorteil während eines bestimmten zeitlichen Lebensabschnitts eine Last während eines anderen Lebensabschnitts kompensieren. Also man muss eigentlich immer diese Gesamtlebensverläufe von zwei Generationengehorten vergleichen. Und das bedeutet auf die Rente bezogen, es ist jetzt nicht generationenungerecht, wenn eine Generation A hohe Beitragssätze bezahlt, solange sie eben später im Rentenalter auch hohe Rentenauszahlungen erhält. Es ist auch nicht generationengerecht, wenn eine Generation B niedrige Renten erhält, solange sie früher, als sie die aktive Generation war, auch niedrige Beitragssätze bezahlt hat. Generationenungerecht wird es erst dann, wenn durch ein staatliches Rentensystem eine Umverteilung in dem Sinne erfolgt, dass eine Generation A hohe Beitragssätze bezahlen muss, aber später nur noch niedrigere Renten erhält, wohingegen eine andere Generation vielleicht eben anfangs niedrige Beitragssätze im Zeitraum ihres Erwerbslebens bezahlt hat und dann im Alter hohe Renten erhält. Das Maß ist also immer dieses Beitragsleistungsverhältnis. Und hier darf eigentlich ein gesetzliches Zwangssystem keine eklatanten Unterschiede zulassen. Muss also der Staat dafür sorgen, dass jetzt jede Generation eine gleichermaßen hohe Rendite aus unserer gesetzlichen Rentenversicherung erhält? Ja, das wäre wünschenswert, aber diese Forderung würde ignorieren, dass sich eben die Zeiten ändern können. Und das umlagefinanzierte Rentensystem wird mit der Verrentung der Babyboomer-Generation, also rund 3 Millionen Erwerbstätige, gehen in Rente Ende dieses Jahrzehntes und wechseln dann sozusagen ihren Status, sind eben nicht mehr Einzahlende, sondern Leute, die Ansprüche haben und Rentenauszahlungen bekommen müssen. Und das verändert schon sehr stark die Finanzierungsgrundlage des umlagefinanzierten Systems, das ja eben in Form eines Generationenvertrags organisiert ist. Jetzt wissen viele vielleicht nicht genau, was ein Generationenvertrag ist. Deswegen will ich das nochmal einem ganz drastischen Beispiel deutlich machen, nämlich bei einem Naturvolk, ja, sagen wir mal bei den Inuit in der Polarregion. Und dort gab es eben noch keinen finanziellen Generationenvertrag, sondern einen ganz gegenständlichen über Sachleistungen. Und hier können wir uns vorstellen, dass in so einer Zeit und in so einer Kultur die Mitglieder dreier Generationen einer Dorfgemeinschaft verhandeln und 10 Kinder, also 10 ihrer Eltern und 10 ihrer Großeltern auf eine rituelle Reise begleiten sollen, die eben mit dem freiwilligen Tod der Großeltern enden soll. Und jetzt sagen, also weil sie eben alt sind, nichts mehr beitragen zum Gemeinschaftsleben. Und jetzt bekommen die Kinder eben Mitleid mit ihren Großeltern und überreden ihre Eltern, das Versprechen abzugeben, sich um die alten Großeltern bis zu deren Tod zu kümmern, dass sie eben also versorgt werden, weiterhin im Dorf, im Austausch für das Versprechen der Kinder, das Gleiche für die Eltern zu tun, wenn deren Zeit kommt. Das heißt, es ist nie die junge Generation, die letztendlich die Lasten trägt, sondern es ist immer die mittlere. Und bei dem Beispiel, ich hatte jetzt gesagt, es sind jeweils gleich große Kohortenstärken, 10, 10, 10, kann die mittlere Generation vermutlich getrost auf das Versprechen eingehen. Wenn aber nun die losziehende Gruppe aus 10 Großeltern, 8 Eltern und nur noch 5 Kindern besteht, was ist denn dann? Naja, dann müsste sich die mittlere Generation wohl schon überlegen, ob sie die Zusage geben kann, weil sie vielleicht natürlich weiß, dass ihre Kinder ja viel weniger sind und möglicherweise dann eben selber gar nicht mehr diesen Generationenvertrag werden erfüllen können. Also das Beispiel ist jetzt sehr drastisch. Wir leben ja natürlich in einem Sozialstaat. Es macht aber deutlich, dass jeder Generationenvertrag empfindlich auf demografische Veränderungen reagiert. Kurzfristig jedoch, das ist auch in der Wissenschaft ganz unstrittig, ist in Deutschland die Situation eigentlich sehr günstig, denn derzeit sind ja die Babyboomer noch in der finanziellen Verantwortung, also sie sind ja noch im Erwerbsleben und tragen noch voll zu den Beiträgen bei. Und deswegen, ja, werden wir also eigentlich von einer sehr günstigen demografischen Situation dann rapide in eine sehr ungünstige manövriert. Und da muss eigentlich die Politik jetzt schon Vorsorgemaßnahmen treffen. Und jetzt ist es immer unangenehm, ja keine Zugewinne verteilen zu müssen, sondern irgendwelche Lasten verteilen zu müssen. Aber eine ehrliche Politik würde das jetzt schon tun und hat es eigentlich auch schon mal getan, als wir nämlich den Nachhaltigkeitsfaktor hatten. Den hat die rot-grüne Koalition eingeführt, sehr mutig, 2004. Der wurde aber dann eben 2018 mit dem Rentenpaket der Großen Koalition ausgesetzt. Und hier ist eigentlich zu fordern, dass also da schnellstmöglich wieder zurückgekehrt wird zu diesem Nachhaltigkeitsfaktor, weil dieser eine Lastenteilung vorgesehen hat. Das heißt, die Rentensteigerungen, also Rentenkürzungen waren sowieso ausgeschlossen durch die Rentengarantie, aber die Rentensteigerungen wurden eben immer gedämpft, wenn es ein Loch in der Rentenkasse gab. Also vor Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors war es so, wenn jetzt 2 Milliarden gefehlt haben, dann hat man einfach die Beiträge, also das, was die Jüngeren zahlen, so stark erhöht, bis 2 Milliarden in die Kasse gekommen sind. Die Renten haben quasi immer eine Garantie gehabt zu steigen. Und mit dem Nachhaltigkeitsfaktor hatte man sozusagen diesen Anstieg dann halbiert. Es war nur noch 1 Milliarde in diesem einfachen Rechenbeispiel. Und die andere Milliarde hat man eben bei den Älteren eingespart. Das heißt, wenn deren Renten eigentlich um 3% gestiegen wären, sind sie dann möglicherweise nur noch um 2 oder 1,5% gestiegen. Das hat natürlich wahrscheinlich die älteren Leute durchaus nicht so stark gestört. Sie haben das verkraften können, aber leider doch, also manche alten Lobbyisten oder auch vielleicht, naja, manche Parteien, will es keine Namen nennen, haben dann doch auf die große Wählermasse der Älteren geschielt. Müssen ja sehen, seit dem Jahr 2000 hat sich da also die Zahl der erwerbstätigen Alten verdoppelt und das sind ja alles Wähler. Bei der letzten Bundestagswahl waren nur noch 15% der Wahlberechtigten unter 30, aber ein Drittel über 60. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die rentenpolitischen Interessen der älteren Generation. Es hat auch dazu geführt, dass also eine völlig demografieblinde Rente mit 63 eingeführt wurde. Eigentlich hat Deutschland langfristig eine Erhöhung, eine sukzessive Erhöhung des Renteneintrittsalters beschlossen bis 67. Aber das ist dann eben leider jetzt auch durch die Rente mit 63 konterkariert worden. Deswegen ist eigentlich sofort die Rücknahme dieses Gesetzes notwendig. Ja, ich kann auch nur sagen, dass ich mir sehr wünschen würde, dass mal die Abgeordneten selber in die Rentenkasse einzahlen würden. Die sind nämlich davon ausgenommen. Und ich glaube, wenn ein System einen solchen Sturm in Zukunft meistern muss, dann ist es gut, wenn alle in einem Boot sind und es also nicht einen leckgeschlagenen großen Kahn gibt und dann schnell ein Beiboot von den Abgeordneten und Beamten, was also daran vorbeizieht und gar nicht von den Krisenphänomen so betroffen ist. Also leider haben die Abgeordneten sich an die Beamtenversorgung angehängt und damit haben sie eine Leistungsgarantie und sind also weder von einem veränderlichen Zinsniveau noch von irgendwelchen demografischen Veränderungen irgendwie beeinträchtigt, sondern bekommen ganz ungestört eine wahnsinnig hohe Pension. Also es gibt kaum Altersarmut unter ehemaligen Abgeordneten und unter ehemaligen Beamten. Ich sehe gerade, die Zeit ist doch schon weit fortgeschritten. Insofern mache ich jetzt da vielleicht mal einen Punkt und gehe mal dazu über, jetzt nochmal die Veränderungen der Demokratie zu skizzieren, die ich auch für notwendig halte, damit wir einfach in Zukunft in gewisser Weise auch diese Gegenwartspräferenz unseres politischen Systems zumindest abschwächen können. Das eine ist natürlich, dass wir eigentlich keine Rechtfertigung haben, den unter 18-Jährigen noch pauschal das Wahlrecht vorzuenthalten. Jede Altersgrenze ist willkürlich und im Einzelfall ungerecht. Und das ist eigentlich inzwischen schon relativ weiter Konsens. Viele Bundesländer haben auf 16 abgesenkt. Auch bei der Europawahl ist es jetzt 16 seit kürzester Zeit. Aber auf Bundesebene haben wir immer noch Wahlalter 18. Und anders als in Österreich oder so, denke ich, auch bei uns sind die 16- und 17-Jährigen in der Lage zu wählen. Und das in der Lage oder dieser Fähigkeitenansatz, der ist ja sowieso problematisch, weil wenn wir wirklich einen Wahltest oder eine Fähigkeitenprüfung anlegen wollen, dann müssten also wirklich auch Demenzkranke das Wahlrecht entzogen bekommen. Und davon gibt es über 2 Millionen in Deutschland. Also ich glaube, jeder, der den Wahlwillen hat, da hat dann niemand anders das Recht zu sagen, du darfst aber nicht. Das heißt, mein Modell, was ich da auch für die Stiftung Generationengerechtigkeit vertrete, ist tatsächlich ein Wahlrecht durch Eintragung. Das heißt, sobald jemand, also ohne die Eltern, alleine zum Wahlamtsleiter, zum Rathaus hingeht und dort ankündigt, er möchte ab jetzt mitwählen, darf er oder sie das unabhängig vom Alter. Man muss sich also sozusagen als Minderjährige einmal in so eine Wählerinnenliste eintragen und dann bekommt man die Wahlkarte automatisch zugeschickt. Das werden sowieso nicht allzu viele unter 18 oder unter 16-Jährige tun. Insofern ist das also kein Wahlrecht von Geburt an, denn Kleinkinder und Babys werden das sowieso nicht in Anspruch nehmen können, sondern es ist ein spezifisches Modell, was an den Wahlwillen anknüpft. Nun, gibt es aber darüber ja dann die vielen Millionen Menschen, die in der Zukunft leben werden. Das sind ja keine Jugendlichen, das sind Erwachsene. Und für die gibt es noch gar keine Vertretung. Und das ist ein großes Problem, denn ja, wir brauchen einfach eine Interessensvertretung für die zukünftigen Generationen. Das hat schon Hans Jonas in seinem Buch Das Prinzip Verantwortung beschrieben. Er schrieb, nur gegenwärtige Interessen bringen sich zu Gehör und machen ihr Gewicht geltend und erzwingen Berücksichtigung. Die Zukunft aber ist in keinem Gremium vertreten. Sie ist keine Kraft, die ihr Gewicht in die Waagschale werfen kann. Das Nicht-Existente hat keine Lobby und die Ungeborenen sind machtlos. Also in der politischen Theorie ist inzwischen wirklich umfangreich begründet worden, dass Demokratien zur Gegenwartspräferenz neigen, dass sie also immer diesen Wahlzyklus berücksichtigen. Das heißt, dieses kurze System von 4 Jahren und nicht in Zeiträumen von Jahrzehnten oder Jahrhunderten denken, wie man es aber etwa bei Problemen des Klimawandels oder auch des demografischen Wandels eigentlich bräuchte. Deswegen brauchen wir zum einen vielleicht eine Generationengerechtigkeitsklausel als Generalklausel im Grundgesetz, so wie es die Sozialklausel auch gibt. Also eine Möglichkeit wäre Artikel 20b, etwa anknüpfend an das historische Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Klimagesetzgebung. Aber wir brauchen aus meiner Sicht auch einen Zukunftsrat, der aus Sachverständigen zusammengesetzt sein müsste und auf solche existenziellen Risiken hinweist. Nicht, indem er ein Veto einlegen darf, aber indem er möglicherweise Vorschläge unterbreiten darf. Das heißt, das wäre also keine Ökodiktatur, das wäre ganz im Gegenteil sogar eine Erweiterung des Gewaltenteilungsmodells. Das heißt, die Demokratie würde in keiner Weise irgendwie abgeschafft. Sie ist wirklich das beste Modell, was wir jemals hatten. Wenn man auch anschaut, wie die Performance von Autokratien insgesamt bei Generationengerechtigkeitsthemen aussieht, dann schneiden die alles in allem deutlich schlechter ab als Demokratien. Also trotz aller Schwächen ist einfach die Autokratie oder die Diktatur keine Alternative. Wir müssen aber eben tatsächlich vielleicht die Demokratie weiterentwickeln. Denn wir leben ja im sogenannten Anthropozän. Das ist also das Zeitalter, wo der Mensch als geologischer Faktor die Möglichkeit hat, einen unglaublichen Einfluss auf die Umwelt und Natur auszuwirken. Also wenn Sie mal vor 300 Jahren den Leuten erzählt hätten, die zukünftige Menschheit wird die Erde erwärmen, sie wird die Durchschnittstemperatur beeinflussen können, dann hätten die Ihnen wirklich den Vogel gezeigt. Aber es ist so gekommen und wir haben eben die Möglichkeit, auch über andere Phänomene, Plastikmüll wirklich in den entlegensten Teilen dieser Welt massiv auf unsere Umgebung einzuwirken. Und das gab es früher nicht. Und das hat auch aus meiner Sicht die Notwendigkeit mit sich gebracht, unser Gewaltenteilungsmodell zu erweitern. Wir haben ja bisher die Legislative, die Exekutive und die Judikative. Und eine Möglichkeit wäre es eben, eine Konsultative noch als vierte Gewalt einzuführen. Dazu müsste zum Beispiel Artikel 76 des Grundgesetzes geändert werden, um möglicherweise für 7 Jahre ohne Verlängerungsmöglichkeit ein unabhängiges neues Gremium zu schaffen. Das kann zum Beispiel über die Politik zur Hälfte besetzt werden, aber es sollte zumindest teilweise auch aus der Wissenschaft direkt auch gewählt werden können, um da also keine Abhängigkeiten zu haben. Und man könnte es so machen, dass dieser Zukunftsrat noch ergänzt wird um einen Bürgerrat, also um ein Zukunftsbürgergremium aus ganz normalen gewählten Bürgerinnen und Bürgern. Und dann eben quasi immer erstmal diese notwendigen Gesetze ausarbeitet und die dann in die erste Lesung einbringen darf. Und das hätte zunächst mal gar keine Hard Power, also keine wirklichen Machteffekte. Es hätte aber doch den Agenda-Setting-Effekt. Also die Medien würden dann sicherlich darüber berichten, was fordert jetzt dieser Zukunftsrat? Fordert er vielleicht ein Tempolimit von 120? Fordert er ein Verbot von Kurzstreckenflügen etc.? Also ich glaube, es wäre ein immer wieder neuer Impuls für mehr Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit, der unsere Demokratie ganz und gar nicht kaputt machen würde, sondern sie sogar noch deutlich verbessern würde. Das war im Wesentlichen mein Plädoyer für einen generationengerechteren und nachhaltigeren Staatsaufbau, für eine bessere Architektur. Ich glaube, was jetzt diese Verantwortlichkeit angeht, auf die ich am Anfang auch zu sprechen kam, da haben wir eben bei der Klimafrage wirklich eine individuelle Pflicht oder Verantwortung, direkt seinen Lebensstil zu verändern. Wir haben vielleicht bei der Rentenproblematik, übrigens natürlich genauso bei der Problematik der Beamtenpensionswelle, die sogar noch einige Jahre früher auf uns zurollt und die Länderhaushalte massiv belasten wird, haben wir vielleicht eher eine Duldungspflicht der älteren Generation, dass sie also die notwendigen Einschnitte mitträgt und nicht sagt, aber vor 30 Jahren wurde uns doch viel mehr versprochen, als eben die demografischen Rahmenbedingungen ganz andere waren und die Politik einfach da vielleicht machen lässt. Wir hatten eben schon mal diesen Nachhaltigkeitsfaktor und ich finde, er muss auch wieder eingeführt werden, um die Lasten fair zu verteilen. Das sind sozusagen Vorschläge für eine generationengerechte Politik, wo dann niemand mehr sagen kann, Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Das war der Politikwissenschaftler Jörg Tremmel. Sein Vortrag hatte den Titel »Weil ihr uns die Zukunft klaut. Was ist generationengerechte Politik?« Er hat ihn am 23. Februar 2023 gehalten, online, und Veranstalter waren das Neue Evangelische Forum Kirchenkreis Moers und die Evangelische Akademie im Rheinland.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.